Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger, ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC. Einmal im Monat geht es in meinem Podcast um ein internationales Thema. Diesmal um Syrien nach dem völlig unerwarteten Sturz des Assad-Regimes. Im Dezember 2024 haben Rebellengruppen in Syrien innerhalb von wenigen Tagen die wichtigsten Städte inklusive der Hauptstadt Damaskus erobert und den Diktator Bashar al-Assad aus dem Land vertrieben. Das Assad-Regime nicht erst unter Bashar, sondern auch schon unter seinem Vater, der 1963 an die Macht gekommen ist, war eins der brutalsten Regime weltweit. Besonders deutlich hat sich das gezeigt bei der blutigen Niederschlagung der Aufstände 2011. Der sogenannte Arabische Frühling ist in Syrien in einen Krieg gemündet, der fast 14 Millionen Syrerinnen zur Flucht gezwungen hat. Innerhalb des Landes, aber auch ins Ausland. Laut den Vereinten Nationen galt Syrien vor dem Sturz als das Land mit der größten Vertreibungskrise weltweit. Viele dieser Flüchtlinge sind nach Europa und damit auch nach Österreich gekommen. Zwei von ihnen sind heute meine Gäste, Doktorin Damada Aga und Samada Al-Baradan. Sama Al-Baradan ist Juristin und hat unter anderem für das Center for Enforcement of Human Rights International und für das VIDC als Konsulentin gearbeitet. Hallo Sama, schön dich wiederzusehen. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Damada Aga ist promovierte klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin mit den Schwerpunkten Kinder-, Jugend- und Familienpsychologie. Sie arbeitet für das Frauengesundheitszentrum FEM Süd und hat seit kurzem auch eine eigene Praxis in Wien. Herzlich willkommen bei Blickwechsel, Damada. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Danke, vielen Dank für die Einladung.
Damada, Sie sind 2015 nach Wien gekommen, wenn ich gleich mit Ihnen beginnen darf. Und ich habe in der Bezirkszeitung Ihre unglaubliche Fluchtgeschichte gelesen. Ja. Jetzt ist das eine Herausforderung, kurz sozusagen die auch unseren Hörerinnen zu erzählen. Mhm. Aber ich würde Sie bitten, können Sie kurz beschreiben, wie es dazu gekommen ist, unter welchen Umständen Sie auch nach Österreich gekommen sind letztlich?
Ja, danke. Und seit 2015 in Österreich bin ich. Gleich einem Tag oder nach 9 Monaten genauso habe ich mit Caritas und danach im Sigmund Freud Universität gearbeitet. Als Psychologie auch mit Flüchtlinge. 2018 oder Ende 2017 selbstständig bin ich. Und danach habe ich einen Weg gefunden vor einer Strafizierung in Universität. Danach absolviert meine klinische Ausbildung, 2 Jahre dauert. Das war gleichzeitig mit Corona. Und dann offiziell bei FEM Süd im Spital gearbeitet und jetzt studiere ich das 2. Jahr Diplom Homöopathie auch. Mhm. Homöopathie, ja. War für mich das eine große Herausforderung, bin ich hier ganz alleine, keine Familie, keine Freundin und keine Kinder.
Ich habe gelesen, Sie sind ja 2015 aus Syrien weg und mussten die Kinder zurücklassen. Wie ist es denn dazu gekommen?
War mit meinem Ex-Mann und er wollte nicht mit mir schicken. Aber 2021, mein großer Sohn Elias hat mich angerufen und sagt, Mama, ich wollte zu dir kommen. Ich kenne jetzt die Wahrheit und mein Papa hat auf der Straße weggeschmissen. Dauert 1,5 Jahre. Bin die Familienzusammenführung mit großen Problemen, mit Caritas, mit Rote Kreuz, mit VHS, endlich mit SPO, mit Obfrau im SPO im Zentrumbezirk. Sie hat mich geholfen, sie hat kontaktiert mit Außenministerium. Und dann, Gott sei Dank, schon geschafft, aber nach 1,5 Jahren. 11 Jahre habe ich meine Kinder nicht gesehen, war hier alleine, aber ich habe viel geschafft. Ich habe, als ich in Staatsbürgerschaft beantragen, die Frau im Magistrat 35, sie hat mich gefragt, du hast keine Reise bis jetzt außer Wien gemacht. Habe ich gesagt, nein, das war meine Weg, schnell lernen, studieren, die unserer Community helfen. Das war meine Aufgabe, dritte, wie eine Dreiecke. Ja, für mich war große Herausforderung, aber hier diesem Land unterstütze Frauen, wirklich.
Vielleicht Darf ich Sie noch fragen, quasi, warum sind Sie quasi gegangen damals aus Syrien? Und dann, glaube ich, gab es ja auch so eine Zwischenstation in der Türkei noch, oder?
Ja, stimmt, weil mein Papa war General im MA und hat nach der Türkei geflüchtet. Und auch ich mit meiner Familie dort geflüchtet auch. Aber ich kann leider ich kann nicht ohne Hilfe bleiben. Ich muss weiter meine Arbeit weitermachen. Ich habe dort mit einer Organisation auch gearbeitet und war die Situation sehr schlecht dort und jeden Tag soll ich in der Türkei und reise ich nach Syrien und hin und retour und bringe ich medizinische Sachen oder Essen. Ich habe 5 medizinische Zentren geöffnet in Grenzen und auch 3 Schulen und auch 3 Zentren Support für Frauen. Das natürlich, das war in einem Seite gut, aber in anderem Seite war schlecht für Al-Nusra. Die islamische Gruppe. Letzten Tag war im März in 2015 und dann ich war im Gefängnis, weil ich Zoo anziehen darf nicht, obwohl ich mit Kopftuch und darf ich nicht, weil als Frau dort, warum die Frau, sie hat viel Arbeit gearbeitet, dass die Arbeit gehört, die Männer gehört nicht. Die Frau, obwohl dass wir waren vor dem die islamische Gruppe, wir Frauen, sie hat eine Arbeit, Lehrerin, medizinisch, Ärztin und so weiter. Und auch, ich habe 2. Bruder gestorben, wegen Assad auch. Das heißt, ich bin von beide Seiten
unter Druck gekommen und geflüchtet. Sama, wir kennen uns schon länger. Du hast ja mit dem VIDC unter anderem als Konsulentin zusammengearbeitet und hast auch bei der Studie über die syrische Diaspora in Österreich federführend sie auch sozusagen geschrieben und recherchiert. Was ich aber eigentlich nicht weiß, bin ich draufgekommen, ist deine Geschichte, deine Fluchtgeschichte. Magst du kurz erzählen, wie du nach Österreich gekommen bist?
Gerne, ja, vielleicht habe ich das nie erzählt, weil am Anfang wurde ich zu oft gefragt. Und irgendwann wollte ich mich davon distanzieren und mich neu finden als Syrerin, nicht als Flüchtlinge. Mhm. Aber ich erzähle dir gerne. Bei mir war es so, wie die Revolution begonnen hat, 2015 war ich noch in der Schule, 2011, Entschuldigung. Und ich habe bei Demos teilgenommen und ich habe mich sehr früh politisch engagiert, was auch schnell dazu geführt hat, dass ich auch persönlich verfolgt wurde. Und mein Vater auch war Anwalt und er hat politische Gefangene vertreten vor Gericht. Und er musste als erster flüchten und 2015 war ich schon auf der Uni. Ich habe Damascus Jus begonnen zu studieren. Und ja, irgendwann habe ich selber auch Angst bekommen und mein Vater ist darauf bestanden, dass ich zu ihm nach Österreich komme. Und es war ein Zufall, dass die Balkanroute damals offen war, so dass wirklich schnell sich eine Möglichkeit ergeben hat. Und ich habe innerhalb 2 Tagen die Entscheidung getroffen und wirklich alles zurückgelassen und mich auf den Weg gemacht habe. Genauso über Türkei mit dem Boot dann. Und eigentlich nach dieser Bootfahrt war alles in meinem Fall easy, Gott sei Dank. Also da war der Weg sozusagen offen und man hat Hilfe bekommen. Und ich war insgesamt innerhalb 2 Wochen dann in Österreich, in Salzburg. Und da hatte ich auch Glück, dass ich bei einer Gastfamilie leben durfte. Zuerst war eine türkisch-österreichische Familie, die mich aufgenommen hat und wirklich in jeder Hinsicht unterstützt hat. Und dann bei einer österreichischen Familie auch in Salzburg, bis ich mich entschieden habe zu studieren, bin nach Wien gekommen.
Mhm. Ah, wie schön. Ja, das klingt zumindest nach einem, also es ist ein gutes Ende, aber es klingt auch nach einem guten Weg sozusagen, der relativ reibungslos funktioniert hat.
Ich habe mich immer bezeichnet als VIP-Flüchtling, weil ich wirklich sehr privilegiert war in meiner Reise und keine sehr traumatischen Erlebnisse. Also außer die Bootfahrt kann ich wirklich an nichts Schlimmes denken. Ja.
Na gut. Ihr seid beide schon recht lange in Österreich, habt auch hier studiert und euch eine Existenz auch aufgebaut in der Zwischenzeit. Beide habt ihr auch die österreichische Staatsbürgerschaft.
Ja.
Gratuliere dazu.
Danke.
Und Österreich nehme ich an, beziehungsweise insbesondere auch Wien ist wahrscheinlich eine zweite Heimat geworden. Mhm. Und gleichzeitig nehme ich an, bleibt Syrien immer noch auch Heimat. Mhm. Dort hat sich jetzt vor ein paar Monaten ja plötzlich alles geändert. Wie habt ihr denn den Sturz des Assad-Regimes miterlebt?
Für mich war überraschend, denn ich verfolgte von Anfang Tag und Nacht die Nachricht. Und bis jetzt ist unglaublich, was es passiert. Und ich bedanke, bis er vor Gericht gestellt wird. Dass wirklich dass meine Situation, wie über Millionen syrische Menschen auch sie so denken. Und bis jetzt, wenn Kleinigkeiten oder jemanden hat geschrieben und das passiert auch, das war vor ein paar Monaten, hat jemanden gepostet auf Facebook, Al-Assad zurück. Und viele Leute, sie haben Angst. Wir glauben noch nicht, bis jetzt.
Also die Angst, dass er wieder zurückkommt.
Ja.
Ich verstehe. Sama, du warst 2024 schon einmal, quasi vor dem Sturz nämlich des Assad-Regimes in Syrien, gleich nachdem du deine österreichische Staatsbürgerschaft gehabt hast und damit auch Sicherheit gehabt hast. Wie hast du denn das Land damals, also noch zu Assads Zeiten, erlebt und vorgefunden?
Genau, also bei mir, so nachdem ich die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen habe, habe ich eine Abfrage so in Syrien gemacht, ob in welches Security-Abteilung, so Sicherheitsabteilung mich sucht oder nicht. Weil das kann man erfahren, man zahlt etwas Geld und man weiß, ob man gesucht wird oder nicht. Und es war klar, dann mich persönlich wird nicht gesucht, sondern nur mein Vater. Und irgendwie habe ich mir gedacht, okay, ich gehe dieses Risiko ein, weil ich will meine Oma einmal besuchen, weil sie krank war. Und ich bin tatsächlich noch so 3 Monate oder so vor dem Sturz nach Syrien gefahren und dann auch nach dem Sturz wieder gefahren. Und das war für mich so ein Erlebnis irgendwie, das Land zu erfahren, davor und danach. Und ja, wie soll ich das sagen? Es ist wie wirklich für einen Traum, wie Tamaro gesagt hat, man glaubt immer noch nicht. Für mich war das Wichtigste, glaube ich, ist diese Freiheit, die man spürt, dass man auch alles sagen kann, was man denkt. Mhm. Und das ist eine neue Erfahrung in Syrien, weil davor habe ich Angst gehabt, wenn jemand mich gefragt hätte, was hast du in Österreich gemacht oder so. Ich habe immer gesagt, ich habe Literatur studiert zum Beispiel. Ich habe nie gesagt, ich habe Jus studiert, weil vielleicht engagiere ich mich so gegen das Regime oder so. Und ich wurde von militärischen Checkpoints davor auch befragt, so, ja, was machst du da? Du bist ja Österreicherin mittlerweile. Und es war schon beängstigend, so, dass ich weggefahren bin das erste Mal und gesagt habe, nein, ich gehe nie wieder hin, weil es ist wirklich sehr willkürlich und man kann nicht sicher sein, dass nichts passiert. Beim zweiten Besuch natürlich war es alles anders. Ich habe 2 Monate dort verbracht und ich habe auch die Möglichkeit gehabt, mich ehrenamtlich zu engagieren.
Da würde ich dann noch drauf kommen, weil ich wollte nur vielleicht noch kurz fragen.
Ja.
Das ist eine der ersten Reaktionen nach dem Sturz, sozusagen, um da ein bisschen chronologisch auch vorzugehen. Eine der ersten Reaktionen der österreichischen Regierung nach dem Sturz von Assad war eben die Ankündigung, sämtliche offenen Asylverfahren von Syrerinnen sofort einzustellen und Rückführungen vorzunehmen. Jetzt sagen wir da an Sie auch als Psychologin. Mhm. Sie haben sehr viel Kontakt, wir haben vorhin auch gesprochen darüber, quasi wie viele Menschen auch sie sich mit Rat sozusagen auch an Sie wenden. Wie haben denn die Syrerinnen in Österreich diese Ankündigungen aufgenommen? Was hat sie auch ausgelöst?
Als Psychologie und weil ich direkt im Kontakt mit meinem Community, wie ich Ihnen gezeigt habe, viele Anrufe bekomme ich, sie haben Panik und Angst. Und der erste Fall kenne ich bis jetzt. Der erste Fall: Ein Mann ungefähr 28 Jahre alt hat einen Brief 3 Tage oder 2 Tage. Nach dem 2 Tage hat einen Brief bekommen. Sie darf jetzt Familienzusammenführung nicht weitermachen, weil sie haben jetzt keine Ahnung, ich vergesse warum, was ist die Grund genau so, aber 3 Probleme in einem Sekunde, keine Familienzusammenführung und nicht mehr Asyl hier und hat verloren ihren Job auch, weil er ist Asylbewerber. Mhm. Asylbewerber jetzt. Er war Subsidiärschutz nur einem Jahr. Aber seit zweieinhalb Jahre hier gearbeitet als Fahrertaxi und er hat einen Traum, dass hier die Familie als Zusammenführung machen. Mhm. Und er hat geweint und sagt, was soll ich machen? Und ich weiß es nicht, wo soll ich hinschicken? Schaut, dass es der erste Fall war bei uns und auch mehrere auch Fälle zu mir, die Asylbewerber oder die Subsidiärschutz auch und Asylberechtigte, auch Asylwerber und Asylberechtigte. Sie haben Angst und sagt, was ist passiert? Soll ich die Kinder hier bleiben? Wir sollen, was soll ich machen? Auch keine Ahnung. Deswegen habe ich das eine Schulung gemacht mit Asylkoordinationen, um die Information zu sammeln. Mhm. Und habe ich versucht, immer die Leute zu beruhigen. Aber bis jetzt, die Leute, sie haben Angst. Was ist die Government hier auch die österreichische Regierung, was die passiert und was ist die neue Gesetzgebung. Das ist auch die wichtige Sache, die Social Media spielt große Rolle auch. Mhm. Ja, und jemand schreibt zum Beispiel, ja, die Syrische jetzt schon wegen der Like und so weiter. Und sie schicken mir das Video und sagt, ja, ist es das, es stimmt, ist das nicht, es stimmt nicht, soll ich die Kinder nicht zur Schule schicken, was ist passiert? Und ich kann dann natürlich nicht alle beantworten.
Große Verunsicherung.
Ja, ja. Unsicherheit jetzt. Mhm. Bis jetzt. War am Anfang groß, aber jetzt nicht mittelgerade, kann man sagen. Aber bis wann? Keine Ahnung. Mhm. Keine Ahnung. Bis jetzt unsichere Situation hier in unserer Community.
Ja. Mhm. Für die Syrerinnen in der Diaspora war der Sturz des Regimes ja wirklich so ein Tag der Freude. Wenn man in Wien unterwegs war, hat man es erlebt, quasi, dass auf der Straße gefeiert worden ist, dass diese Gewaltherrschaft endlich ein Ende hat. Ja. Und gleichzeitig eben, wie Sie auch sagen, gab und gibt es auch viele Ängste, wie es denn weitergehen wird, auch in Syrien. Weil Syrien war ja viele Jahre lang in so unterschiedliche Herrschaftsbereiche auch geteilt und die islamistische Rebellengruppe, die diesen Sturz federführend herbeigeführt hat, die HTS, hatte zuvor administrativ ja recht erfolgreich einen dieser Herrschaftsbereiche, nämlich die Region Idlib, geführt, quasi im Nordwesten von Syrien, durchaus auch mit einem islamistischen Anstrich, aber administrativ, muss man sagen, quasi ganz, ganz erfolgreich. Und jetzt hat sie das Land zu einigen und dabei ist es jetzt auch schon zu ersten Kämpfen gekommen, mit vielen auch zivilen Toten. Mhm. Das heißt, man weiß nicht so genau, quasi, wie sich das alles noch entwickelt. Und vielleicht nochmal zu dir, Sama, eben auch, weil darauf wollte ich eben auch nochmal zurückkommen. Du warst eben Anfang des Jahres noch einmal in Syrien. Diesmal länger, eben 2 Monate auch. Und bist erst vor einigen Wochen dann wieder zurückgekommen. Vielleicht nochmal, was du dort, wie du die Situation vor Ort erlebt hast, aber auch, was du dort quasi auch gemacht hast, ehrenamtlich vielleicht, dass du das auch kurz schilderst.
Ja, genau. Also für mich war es klar, dass ich dann sofort nach Syrien fahren muss, wie ich die Nachrichten gehört habe und so. Mhm. Ich könnte nicht sofort, weil ich eine Reise schon geplant habe nach Dubai zu meiner Schwester. Und während ich bei ihr war, habe ich dann erfahren, dass ich auch mein Studium abgeschlossen habe. Also für mich war wirklich in dieser Woche sehr viele Emotionen, die auf einmal hochgegangen sind. Und ich quasi jetzt arbeitslos bin und nichts zu tun habe, habe ich sofort ein Ticket gebucht und bin nach Syrien gefahren und habe eine Beschäftigung gesucht sozusagen. Und so bin ich dazu gekommen, mich ehrenamtlich zu engagieren in der Arbeit, wo wir dokumentieren dürften, welche Gerichtsakten gegen politisch Verfolgte und Inhaftierten gab. Und es war so eine etwas technisch-juristische Arbeit. Wir haben diese Akten uns angeschaut und dann gescannt und archiviert sozusagen für spätere Verfolgung, Arbeit oder gerichtliche Verfahren, die eingeleitet werden konnten. Das habe ich 2 Monate gemacht und natürlich auch, es gab sehr viele Veranstaltungen, sehr viele Diskussionen. Man hat mindestens 3 Veranstaltungen am Tag irgendwie eingeplant gehabt. Es war wirklich ein großes Momentum sozusagen und lustig war, dass ich oft Leute zufällig getroffen habe auf der Straße in Damaskus, die ich aus Berlin kenne oder aus Amsterdam oder aus Wien, ungeplant einfach. Viele waren dort und
zu schauen, wie die Situation jetzt ist und um Verwandte zu besuchen wahrscheinlich auch.
Genau, und zu feiern. Es war wirklich im Jänner eine Feierlaune noch und deswegen war es sehr schlimm, wie die letzten Ereignisse dann passiert sind in Latakia und in der Umgebung, weil irgendwie man ist erwacht sozusagen. Okay, jetzt die Zeit, das Feiern ist vorbei und jetzt müssen wir ernst handeln und wir müssen auch uns überlegen, wie wir damit umgehen. Es ist nicht vorbei in Syrien. Also die Gewalt, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, ist gar nicht so wirklich in einem Monat, 2 Monaten aufgearbeitet werden. Das ist eine große Verantwortung. Ja.
Das ist ja eben das, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht dass auf der einen Seite die HTS als Übergangsregierung eine recht pragmatische sozusagen Herangehensweise hat und gleichzeitig aber schon auch eine salafistische Ideologie verfolgt. Und sozusagen man weiß nicht ganz genau, wie sich's entwickelt, auch in der Zukunft. Und die Lage ändert sich eben ständig. Innerhalb einer Woche haben wir von diesen Kämpfen gehört, die du jetzt auch erwähnt hast, wo viele Zivilisten auch ums Leben gekommen sind. Und kurz darauf dann war die Rede von der erfolgreichen Einigung zwischen den neuen Machthabern und den kurdisch-demokratischen Kräften, quasi im Nordosten Syrien.
Viele Gruppe.
Ja. Wo seht ihr denn die größten Herausforderungen so für die Zukunft?
Es gibt viele Herausforderungen auf alle Ebenen. Politik, religiös, sozial, Wirtschaft, alle. Es gibt große Herausforderungen. Deswegen habe ich Ihnen gesagt, die Situation ist noch unklar. Und wir waren in Syrien, viele Gruppen gemeinsam gelebt. Aber jetzt, ich weiß es nicht, warum die jede Gruppe arbeitet selber auch. Und was ist passiert bis jetzt wirklich, kann man nie sagen. Was ist passiert? Ist die kurdische mit die andere auch Gruppe zusammenleben kann? Keine Ahnung. Ob das eine Lösung finden? Bis jetzt, sie haben einen grünen Weg gefunden, aber unklar noch. Mhm. Unklar. Die kurdische mit syrische, okay, sie hat gesagt, okay, wir können gemeinsam leben und sie hat vereinbar, okay. Aber die Dursische, die Schia, Sunni, Alawi auch, es gibt verschiedene Gruppen. Die, wenn ich darf, ein kleinen Schritt zurück, deswegen, die Leute haben sie hier Angst und sie hat gesagt, okay, wir wollen das hier dort zurück, in unsere Heimat zurück, aber wir müssen warten, nicht so schnell, wir brauchen einfache Zeit.
Und Sicherheit.
Ja, einfache Zeit, dann wir können selber gehen. Aber die Herausforderung groß, auf alle Ebenen, kann man nie jetzt sagen. Unsicherheit, unklar, noch nicht. Politik auch spielt Rolle auch.
Ja,
ja, bitte schön.
Na, was ich noch betonen möchte, ist, dass ich habe ja gesprochen von Feierlaune und wie schön das war für mich als Syrerin, die jetzt aus Wien gekommen ist. Aber die Lage für die Menschen dort ist wirklich furchtbar. Also die wirtschaftliche Lage ist nicht zu beschreiben. Vor allem, weil nach dem Sturz des Assad-Regimes die Leute keine Gehälter und Löhne ausbezahlt bekommen haben bis jetzt. Also es gibt Familien, die bis jetzt kein Einkommen haben. Und auch viele, die sozusagen durch das Regime damals irgendwie Einnahmequellen gehabt haben, die illegal sind, natürlich durch Bestechungen und so, jetzt arbeitslos sind und in die Kriminalität gehen sozusagen. Das heißt, auch hat sich entwickelt in ein Sicherheitsproblem leider. Und ich habe auch während meines Aufenthalts dort gemerkt, wie innerhalb eines Monats, zwei Monate die Sicherheitslage sich leider verschlechtert hat. Und ich bin privilegiert, dass ich nach Syrien zurückkehren kann in eine Wohnung, die noch steht von meiner Oma, aber viele haben ihre Wohnungen verloren. Das heißt, es ist unmöglich, zurückzukehren und eine Wohnung zu mieten, vor allem, weil man dort auch keinen Job finden kann. Und dass die Menschen, die dort sind, ja das nicht hinbekommen. Wie soll jemand mit einer Familie aus Österreich jetzt zurückkommen nach Syrien und einen Job finden und eine Wohnung und vor allem, weil dort ja keine Möglichkeiten gibt. Und man spricht auch, dass es gibt Prioritäten für die Flüchtlinge, die immer noch in Lagern leben. Und ich möchte das wirklich, ich sage es immer wieder, dass auch ein Teil unserer Menschlichkeit ist, so zu denken hier, dass auch die Flüchtlinge, die in Europa sind, können wirklich warten. Oder dass die europäischen Staaten sich das leisten können, so dass es zuerst Priorität gibt für die noch in Lagern sind, in selten seit Jahren leben und auf die Möglichkeit warten, zurückzukehren.
Sama, du überlegst ja zumindest oder hast überlegt, zumindest für eine gewisse Zeit auch nach Syrien zurückzukehren. Ist das nach deinem jüngsten Aufenthalt immer noch ein Thema? Und vielleicht auch in dem Zusammenhang, wie siehst du denn die Situation für Frauen in Syrien aktuell und wie sehen auch syrische Frauenorganisationen die Lage?
Für mich ist es wirklich eine emotionale Frage. Wie ich dort war, habe ich das Gefühl gehabt, das erste Mal fühle ich mich richtig an einem Ort, obwohl ich mich sehr wohl fühle in Österreich. Ist auch meine Heimat und ich habe alles hier, was ich brauche in meinem Leben und mir je vorstellen könnte. Aber rein emotional das Gefühl, an einem Ort zu sein, der mir vertraut ist, dass ich mich gut auskenne und verbunden ist mit meiner Kindheit und so. Und das Gefühl zu haben, okay, ich kann dort sein und ich kann mir leisten, tatsächlich dort, weil ich eine Wohnung habe, weil ich dann leicht einen Job finden kann als Juristin. Das war meine Überlegung. Aber um ehrlich zu sein, nach den letzten Ereignissen und diese Gewaltausbrüche, die gab, jetzt überlege ich 10-mal, bevor ich so eine Entscheidung treffe, weil ich will auch nicht noch einmal.
Aber die Frauenrechte auch, wir müssen warten. Mhm. Frau, wer eine Frauenrecht?
Da habe ich eine andere Meinung. Ich bin der Meinung, dass deswegen wir eigentlich dort sein müssen, um nicht den Raum zu lassen für die Männer, die herrschen. Mhm. Ich glaube, wenn wir tun das oft, wir Frauen, wir ziehen uns zurück und warten, aber ich finde, wir müssen eigentlich aktiver sein und uns den Platz nehmen und wirklich uns durchsetzen. Und das finde ich persönlich sehr schwierig von hier aus. Mhm. Ich glaube, man hat besseren Zugang, wenn man dort ist.
Mhm. Aber das ist auch ein Thema quasi für syrische Frauenorganisationen.
Ja, sicher.
Also dieses Achten darauf, dass sie auch eingebunden sind jetzt in diesen Prozess einfach auch.
Genau, ich habe erlebt, dass zum Beispiel es gibt ein berühmtes Kaffeehaus in Damaskus, wo normalerweise Männer sich treffen und über Politik reden und so. Und wir haben geschafft, dass wir eine rein feministische Veranstaltung dort planen, wo die Männer so daneben gesessen sind, haben ihre Shisha geraucht und uns so angeschaut und so gelästert sozusagen, aber es ist möglich. Ehrlich, wenn man die Ressourcen hat, wenn eine Organisation gibt, die etwas Geld hat, kann sowas planen. Und natürlich kommen die Frauen, es sind viele Frauen gekommen, die gesagt haben, wir waren noch nie in einer Veranstaltung, wo Frauen gesprochen haben. Mhm. Und für mich war das so ein Erfolgserlebnis in Damaskus, ja.
Das ist schön, das passt gut quasi auch zum Abschluss des Podcasts, wo ich einfach auch nochmal eine persönliche Frage stellen wollte, nämlich ob sozusagen trotz aller Herausforderungen und Unsicherheit und auch der Rückschläge, die es mit diesen Kämpfen jetzt zum Beispiel auch gab, was euch Hoffnung gibt für die Zukunft, dass es zu einer guten Entwicklung kommt in Syrien.
Als Psychologin, ich muss das positiv immer denken und immer sage ich, dass es gibt eine Hoffnung. Und auch wir sind überall erfolgreich. Warum sollen wir nicht in der Lage sein, unser eigenes Land aufzubauen, wenn es uns möglich ist? Sie haben schon gehört, dass es viele Ärzte sind hier in Deutschland. Wir sind überall erfolgreich, wirklich. Aber immer, es gibt Hoffnung, aber plus Kämpfe. Wir müssen kämpfen, auch.
Und selbst kommt nichts.
Ja. Selbst kommt nicht. Nein.
Sag mal, was gibt dir Hoffnung?
Es ist schwierig. Ich würde einen syrischen Schriftsteller zitieren, der hat einen sehr berühmten Satz gesagt, einmal, wir sind zur Hoffnung verurteilt. Und das, was jetzt geschieht, kann nicht Ende der Geschichte sein. Und mir persönlich macht dieser Satz immer Hoffnung, weil ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich oft das Einzige, was wir tun können, Hoffnung zu haben. Weil wenn wir die Hoffnung verlieren, dann endet die Geschichte tatsächlich. Ja, ich bin generell ein positiver Mensch, glaube ich. Das hilft auch, die Einstellung, die persönliche Einstellung, weil das hilft dann, egal was man begegnet im Leben, dass man am nächsten Tag aufsteht und denkt, ja, jetzt ist ein neuer Tag und jetzt bin ich stärker als gestern.
Das ist ein schöner Satz, die Hoffnung quasi und verdammt sein zur Hoffnung quasi, damit das ist nicht das Ende der Geschichte. Vielen Dank. Danke euch für dieses sehr persönliche und spannende und bereichernde Gespräch.
Gerne.
Dankeschön.
Das war ein Blickwechsel zur Situation in Syrien nach dem Sturz des diktatorischen Regimes, aber auch ein Blickwechsel mit zwei starken Frauen, die diesem Regime vor vielen Jahren entkommen sind und heute Österreich bereichern. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Blickwechsel auf die Welt.